Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Machen oder reden?
Machen.
Machen.
Low-Tech oder smarte Daten?
Low-Tech.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Weltweit stehen Städte unter extremem Druck. Hitzeinseln, Starkregen, Überschwemmungen. Der Klimawandel macht urbane Räume zunehmend lebensfeindlich. Der deutsche Beitrag zur 19. Architekturbiennale in Venedig, Stresstest, kuratiert von Nicola Borgmann, Elisabeth Endres, Gabriele G. Kiefer und Daniele Santucci, zeigt, wie dringend notwendig eine klimaresiliente Stadtplanung ist. Denn ohne radikale Gegenmaßnahmen werden einige Städte auch in Europa in wenigen Jahrzehnten unbewohnbar sein. Neben immersiven Installationen setzt Stresstest auf datenbasierte Stadtplanung. Digitale Abbilder realer Stadtregionen sollen sichtbar machen, wie sich urbaner Raum entwickeln könnte oder scheitert. Doch können Algorithmen, smarte Technologien und künstliche Intelligenz tatsächlich helfen, Städte an neue Realitäten anzupassen? Kann Architektur tatsächlich Städte retten oder ist sie längst selbst Teil des Problems? Im Jung Talks Podcast sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, mit Elisabeth Endres und Nicola Borgmann über die drängendsten Fragen der urbanen Zukunft. Auch Jung setzt sich mit den Herausforderungen klimaresilienter Lebensräume durch intelligente Lösungen in der zukunftsweisenden Gebäudetechnik auseinander und freut sich, als Partner des Deutschen Pavillons einen Beitrag zur Diskussion über die Zukunft urbaner Lebensräume leisten zu können.
Auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, Nicola und Elisabeth, dass ihr bei uns seid.
Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Bevor wir in die Fragen und möglichen Lösungen einsteigen, nehmen wir unsere Zuhörerinnen erst einmal mit in den Deutschen Pavillon. Was bedeutet der Titel Stresstest konkret?
Ja, Stresstest ist natürlich der Ausdruck dafür, dass unsere Städte unter Druck stehen. Also sie sind einem Stress ausgesetzt, unsere Städte, die Menschen, die in den Städten leben, die Natur in den Städten, die Tiere in den Städten. Es ist durch die Klimaerwärmung eine immer stärkere, schwierige Situation für alle Lebewesen eigentlich in den Städten. Und die Klimaerwärmung schafft in den Städten genau das, was natürlich in der Landschaft vielleicht noch etwas gemäßigter ist, ist in den Städten viel, viel deutlicher zu spüren. Und das sind Situationen, die in den nächsten Jahren so sehr zunehmen werden, dass wir einfach was dagegen tun müssen. Und dass wir diesen Test, also diesen Stresstest, den wir hier aufbauen, der muss bestanden werden.
Der Stresstest bewegt uns eben, weil wir diesen Druck spüren auf die Umwelt, aber auch auf die Architektur. Und die Planung und tradierte Planungsprozesse, wie wir sie kennen, und auch die Fragen der Priorisierung in der Planung sich schon ändern und ändern müssen. Und das führt auch zu einem gewissen Stress und bewegt uns in der Fachwelt, genauso wie es natürlich bis hinein in die Frage, wer plant die Planung, also auch in die Kommunen hinein, in die Städte hinein. Was sind in Zukunft die Themen, die der Planung vorangestellt sind, die auch eruiert werden müssen und die auch die maßgeblichen Weichen stellen in der Planung? Das sind Themen, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so im Vordergrund standen und die mittlerweile aber an Wichtigkeit dazu gewinnen, weil wir es sonst nicht mehr schaffen und sonst eben den von Nicola beschriebenen Stress auf die Menschen, auf die Bewohnenden, auf die Tierwelt, die Flora und Fauna in Städten sich auswirkt. Deshalb eben diese Zweideutigkeit: zum einen steht die Natur unter Stress, wir stehen unter Stress, aber auch eben unsere Profession steht unter Stress, sich überhaupt wieder zu sortieren. Was sind jetzt Wichtigkeiten, die wir voranstellen müssen?
Für alle, die es jetzt noch nicht nach Venedig geschafft haben, was erwartet unsere Besucher und Besucherinnen im Pavillon?
Der Pavillon ist tatsächlich eine sehr immersive Erfahrung für die Besucherinnen. Also wir wollen ganz konkret nicht pädagogisch oder mit vielen wissenschaftlichen Studien daherkommen, sondern wir wollen wirklich alle Leute erreichen, und zwar alle ihre Sinne erreichen. Also wir wollen emotional die Besucherinnen und Besucher dorthin führen, dass sie begreifen, dass sie vielleicht selber diskutieren und dass sie damit dann ins Handeln kommen. Also das ist so die Priorität. Und wenn wir jetzt die Ausstellung mal ganz kurz beschreiben, also man wird tatsächlich im ersten Moment in einen großen Saal, in einen Raum, in einen Film, in ein audiovisuelles Erlebnis gezogen und sieht, wie sich Städte heutzutage aufheizen. Und man sieht aber natürlich auch die Lösungsansätze. Das ist sozusagen das, was das Auge angeht. Haben wir dann in den beiden Nebenräumen des Pavillons Räume, die tatsächlich die Temperaturen spürbar machen. Also man spürt auf der Haut, was es bedeutet, ein schlechtes Klima zu haben, eine Überhitzung. Und man spürt aber auch, wie man ein gutes Klima haben kann und eine Wohlfühloase sozusagen inmitten des sicherlich auch im Sommer ja oft heißen Venedigs, reiten wir also auch mit einem der Räume.
Das große Thema, das uns so umgetrieben hat und auch Anreiz war, uns zu bewerben, war schon diese Frage, wenn wir das alles wissen. Und es gibt zum einen sehr viel Forschung zu den Themen. Es gibt sehr viel Wissen dazu. Es gibt aber auch sehr viel Wissen auch aus der vernakularen Architektur, wo wir wissen, wie man Luftzug besser einbringen kann, wie man Verschattung lösen kann. Und wir wissen das eigentlich alles, aber anscheinend spüren wir es nicht genug. Das war unser Motor, uns zu bewerben. Vielleicht ist es eher ein Thema des Begreifens, nicht des Verstehens, sondern des Begreifens, wie notwendig es ist. Und wir wollen aber natürlich nicht im desolaten Zustand die Besuchenden entlassen, sondern zeigen, dass es schon an uns liegt. Also es gibt die Forschung, es gibt das Wissen, es gibt die Statistiken über Hitzetote, es gibt aber auch die Lösungsansätze, die, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, da sind. Also es gibt immer noch tolle Stadtplätze, die auch bei Hitzewellen gut nutzbar sind. Und genauso gibt es Stadtplätze, die sind menschenleer in Zeiten, in denen Städte sich sehr aufheizen. Und das hat ja was damit zu tun, wie wir planen, mit welchen Materialien wir arbeiten und auch wie wir mit dem Thema Licht, Schatten, Reflexion, Speichermassen und natürlich der Begrünung der Stadt umgehen. Und bei der Begrünung der Stadt ist sicherlich auch nochmal wichtig zu sagen, auch hier nicht so random alles jetzt grün zu machen, sondern auch zu überlegen, was bringt wie viel. Und einige wenige Zahlen über solche wesentlichen Wirkweisen, die geben wir auch noch mit an die Hand.
Wenn wir über das gesamtbiennale Konzept sprechen, Intelligence, Natural, Artificial, Collective, wie von Carlo Ratti ursprünglich mit eingebracht, wie fügt sich der deutsche Beitrag in dieses Gesamtkonzept ein?
Wir reflektieren tatsächlich diese Ideen, die Carlo Ratti, der sich ja auch selber viel mit Klima und mit Stadtklima auseinandergesetzt, eigentlich fast zufälligerweise ganz gut, weil wir haben uns ja, bevor das Thema von Carlo Ratti bekannt gegeben wurde, schon mit diesem Beitrag so beworben. Aber viele Aspekte eben auch, also gerade wenn man jetzt sagt, die Intelligenz, die er anspricht und die vielen Menschen, die diese Intelligenz, also auch eine Art Schwarmintelligenz ausmachen, ist, glaube ich, bei uns auch ganz gut gespiegelt. Wir wollen ihn auf den Beitrag ja wirklich als einen Call to Action auch begreifen. Also wir wollen möglichst viele Menschen ansprechen, wollen aber auch klar machen, dass es viele Menschen braucht, um das umzusetzen. Also es reicht nicht allein, wenn die Planenden wissen, was zu tun ist. Es reicht nicht allein, wenn die Bauindustrie das gut findet. Es reicht nicht allein, wenn die Politikerinnen das wollen. Es müssen auch die Bürgerinnen dabei sein. Die Gesamtgesellschaft muss dahinter stehen, wenn wir es schaffen wollen, in Zukunft noch in gut temperierten Städten leben zu wollen. Und ich glaube, das ist das, was da vielleicht sich bei uns auch ganz gut von dieser Idee von Carlo Ratti zeigt.
Ich hätte noch eine ergänzende Frage an dich, Elisabeth. Ratti fordert ja, dass Architektur flexibel und dynamisch werden muss. Ist es realistisch und kann aus deiner Sicht eine gebaute Stadt jemals so anpassungsfähig sein wie eine Software oder eine Technologie?
Es ist schwierig, so pauschal zu beantworten, weil das sicherlich an der Grundrobustheit der Strukturen liegt, also sowohl im Gebäude als auch im Stadtraum. Wenn wir Städte schaffen, die sich zum einen entweder gut gegenseitig verschatten, wie man das ja in den Gassen von Venedig immer wunderbar erleben kann, also wenn ich Zaccaria laufe und in der Sonne gebraten werde und ich laufe nur in eine Nebengasse, die so ganz nah beieinander ist, habe ich eine wahnsinnige Erfrischung und Erlösung von dieser permanenten Bestrahlung, die mir da auf dem Weg zwischen San Marco und zum Beispiel Giardini begegnet. Also das ist eine Grundrobustheit, die Venedig nie genommen wird, die einfach über eine gute Stadtplanung sich darstellt. Von daher ist sie sicherlich dahingehend erstmal mit einer gewissen Resilienz ausgestattet. Oder ich habe eben unterschiedliche Gebäudehöhen, aber das ist dann schon wieder vielleicht nicht mehr so robust, weil da können ja unsichere Randbedingungen wie Nachverdichtung auch so ein Gefüge aus den Angeln nehmen. Das wäre dann die Stadt, die gut durchlüftet ist. Das haben wir vielleicht ein bisschen verlernt in unserem Effizienzwahnsinn. Und da komme ich eher in Richtung Gebäude auch. Wir wissen alle, wie flexibel die Gründerzeithäuser sind. Und wir haben ja auch erfahren an den Forschungshäusern, zum Beispiel in Bad Aibling von Florian Nagler, dass wieder der beste Raum das nachgebildete Gründerzeitzimmer ist, von seinen Proportionen und was die Luft angeht und auch die Belichtung. Und das haben wir etwas verlernt vor dem Hintergrund meiner Meinung nach der Effizienzsteigerungen und der maximalen Ausnutzung und der maximalen Auslastung. Und deshalb ist es sicherlich möglich, aber es ist ein Besinnen darauf, dass zum Beispiel ein Baum in der Stadt, das ist ja das, was ich eben sagte, was hat Vorrang? Ein Baum in der Stadt hat die höchste Wirkweise auf das Stadtklima, also eine große Kronendichte. Ich weiß, die Stadt München strebt 30% Kronendichte an. Und man sagt ja auch, dass ungefähr alle 150 Meter es wichtig ist, in solchen Hitzeperioden, dass Menschen eine Ruhe finden. Also das heißt schon, dass wir relativ viel Grün in der Stadt brauchen. Und ob das überall noch gelingt, jetzt nachträglich einzubauen, ohne dass wir Einschränkungen haben, die aus unserer heutigen Sicht vielleicht Einschränkungen darstellen, wie wegfallende Parkplätze, das haben wir an Paris erlebt, oder die Fragestellung, vielleicht auch auf den ein oder anderen Straßenweg verzichten zu müssen, um eben das Stadtklima und das Aufenthaltsklima zu optimieren. Das wird sicherlich größere Transformationsprozesse in manchen Bereichen bedarfen, aber es ist grundsätzlich meiner Meinung nach möglich. Braucht aber, und das hat Nicola ja gesagt, auch den gesamtgesellschaftlichen Rückhalt. Also das müssen wir verstehen an der Stelle, dass Themen, die früher priorisiert wurden, vielleicht wir uns nicht mehr leisten können. Das betrifft aber genauso im Bauen einige Themen. Das betrifft die Frage der Diskussion um Qualität. Und in dem Fall ist es Lebensqualität und sollte doch häufiger auch diskutiert werden.
Das waren jetzt Natural und Collective Intelligence. Jetzt fehlt uns noch die Artificial Intelligence. Und da können wir vielleicht auch mit beitragen, weil Daniele Santucci ist ja eben auch in unserem Kuratorenteam. Und natürlich sind alle Hintergründe dieses Pavillons, der sich zwar emotional und immersiv darstellt, natürlich datenbasiert und auch datenanalysiert. Und das sieht man dann auch vielleicht noch in unserem schönen Katalogbuch, was wir ja auch zur Biennale gemacht haben. Also dass da eben auch viel mit Daten natürlich im Hintergrund gearbeitet ist. Also das ist alles wissenschaftsbasiert.
Ja, und auch die Frage der Planungsgrundlagen ist ja ganz wichtig. Wir können ja heute ganz gut Klimaanpassungskonzepte machen, aber es ist ja kein Thema der Bauleitplanung bis dato. Wir haben sehr viele Zielkonflikte aktuell. Also wir kommen aus dieser Diskussion nicht heraus, wem gehört das Dach? Ist eine ganz wesentliche Fragestellung. Wenn wir über dichte Städte sprechen, haben wir oft die Notwendigkeit, Aufenthaltsflächen auf den Dächern nachzuweisen. Wir haben aber auch die Solarisierung und wir haben die Aufstellflächen für die Technik und wir haben die Retention in den Griff zu bekommen und das alles auf einem Dach. Und das sind eben Fragestellungen, die meiner Meinung nach viel mehr in den Instrumenten abgebildet werden müssen, die uns in den ersten Leistungsphasen im Bauen oder auch in der Stadtplanung beschäftigen. Und das andere sind natürlich auch Themen, das ist schon so aus einer Podiumsdiskussion auch jetzt in der Vorbereitung zur Biennale wieder rausgekommen. Wenn wir wie aktuell in Deutschland vorgesehen das Schulen- und Kita-Bauen priorisieren, dann ist den Kommunen natürlich schon ziemlich genau gesagt aus dem Bund heraus, wofür das Geld in den Kommunen ausgegeben werden soll. Jetzt ist aber schon die Frage, heißt es, dass wir trotzdem noch in diesen Qualitäten Schulen bauen? Was sicherlich eine der wesentlichen Aufgaben ist, gute Schulen zu bauen, das will ich gar nicht schmälern, aber Wir haben da einen Kostenrahmen erreicht, der sehr, sehr schwierig und sehr, sehr hoch ist im Schulbau gerade. Und die Frage, kann ich mir deswegen keine Bäume in der Stadt mehr leisten, dürfte für mich keine Schwarz-Weiß-Frage sein, sondern die müsste genauso verhandelt werden wie eine gute Schule oder dass ich eben auch das Fenster aufmache zum Lüften, weil ich draußen ein besseres Stadtklima habe. Also das sind ja Themen, wo wir immer wieder im Planen auf so Schwarz-Weiß-Denken kommen und auf so sektorales Denken, und das müssen wir aufhören. Die Landschaftsarchitektur wird genauso wesentlich eine Rolle spielen wie die Hochbauplanung. Das tut sie auch jetzt schon, aber wir haben auch in der Vorbereitung immer wieder gespürt, dass da Konflikte sind. Es ist wirklich die Frage des gemeinsamen Weiterdenkens und des Nutzens aller Werkzeuge, die wir auch durch die Digitalisierung zur Verfügung haben.
Wenn ich euch bisher richtig verstanden habe, dann ist Stresstest vielleicht weniger als Warnung und als Horrorszenario gedacht, sondern ja vor allen Dingen auch, um Lösungen anzubieten. Oder? Ihr nickt beide.
Genau. Also keinesfalls wollen wir irgendwie, dass die Menschen total frustriert aus unserem Pavillon kommen und dass es wie eine Art Geisterbahn ist und man also mit blassem Gesicht oder vielleicht auch mit rotem Kopf da rausgeht, sondern natürlich geht es darum zu zeigen, die Lösungen sind da, wir müssen sie nur anwenden. Es gibt auch viele gute Lösungen, die schon angewendet sind, die wir natürlich auch präsentieren. Und wir wollen natürlich einen positiven und lösungsorientierten Ansatz zeigen. Und ich glaube, das gelingt uns eben sowohl mit dem Film, wo viele dieser Lösungen gezeigt sind, ganz gut, aber auch natürlich mit den Räumen, wo man merkt, hier ist das Klima wirklich besser als in einem anderen Raum. Das soll auf jeden Fall ein optimistischer Beitrag sein. Ein optimistischer Beitrag, der die Menschen so motiviert, selber mit einzusteigen, damit wir in Zukunft noch gut leben können.
Ihr habt euch am Anfang ja auch dafür entschieden, das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer.
Absolut. Mittlerweile gibt es, glaube ich, genügend deprimierende Nachrichten. Und das eine ist das Zeigen, dass es gute Lösungen gibt. Und das andere ist auch die Freude daran zu bekommen oder wieder zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen als Planende, Bauschaffende, als Investoren, aber auch als Stadtgesellschaft. Wir haben auch Initiativen im Vorfeld uns angeschaut, die Städte besser machen, aus einer Eigeninitiative heraus, fernab jeder kommunalen Planung oder jedes Planungsprozesses. Also es geht eben um dieses Call to Action, das jeden und jede angeht, weil es sind ja sicherlich sehr viele Fachkollegen, Kolleginnen da, aber wir hoffen ja auch, dass andere Menschen in den Pavillon gehen und das verstehen, was wichtig ist. Und es ist aber auch ein Ehrlichmachen, das war uns schon ein großes Anliegen eben. Es werden auch ein paar Zahlen dastehen, die auch ehrlich zeigen und das vielleicht auch, wenn man in dem Pavillon war, man manche Aussagen revidiert oder manche Wettbewerbsjury nochmal so Revue passieren lässt, wie man argumentiert hat, oder solche Themen sind uns schon auch wichtig.
Wobei wir natürlich auf jeden Fall optimistisch bleiben wollen, nur soll es an Dringlichkeit deshalb nicht mangeln. Also die Zeit über unsere Zukunft zu entscheiden ist heute. Und wenn wir nicht heute damit anfangen, ist es zu spät. Also das soll schon eine ganz, ganz dringliche Botschaft sein, ein Appell, den wir da haben, weil gerade sind es die Bäume, und den Baum, den man nicht heute pflanzt, der ist in 30 Jahren nicht da, wo wir ihn brauchen.
Das ist uns ganz arg aufgefallen bei der Auswahl von Projekten. Also vielleicht auch so viel, vielleicht fällt es auch im Pavillon auf. Wir werden niemanden gegen die Wand stellen und schlechte Projekte zeigen versus guten Projekten. Wir zeigen nur gute Projekte. Das ist aber auch eine Herausforderung. Aber wir haben auch eben in der Recherche um gute Projekte gemeinsam mit Gabriele Kiefer natürlich uns vieles angeschaut. Und das, was ja der große Unterschied ist zwischen dem Hochbau und der Freiflächenplanung, der Landschaftsarchitektur: im Hochbau ist das Ergebnis so viel schneller da und das andere ist so ein dynamisches Ergebnis. Ein Baum, der heute gepflanzt wird, wird den Schatten am Ende seiner Lebenszeit in maximaler Größe spenden. Und das, glaube ich, das hat uns alle nochmal so auch mitgenommen und nochmal das verschärft zu sagen, act now, die Zeit ist jetzt da, etwas zu ändern.
Der Beitrag enthält bei euch auch eine Kunstinstallation von Christoph Brech. Warum setzt man auf Kunst, wenn es um ein so drängendes und konkretes Problem geht?
Kunst ist für uns da tatsächlich die Brücke, um die Menschen zu erreichen, weil Kunst erreicht uns alle, wenn sie gut ist. Wir setzen sogar nicht nur auf ein Kunstwerk, sondern wir haben sehr viele Künstler involviert. Wir haben den Christoph Brech als bekannten Münchner, sowohl Videokünstler als auch viel Kunst am Bau, mit der großen Installation auf dem Dach des Pavillons, mit den Windsäcken, die eben genau dieses fragile und labile System Klima symbolisieren in Venedig und sehr, sehr weit sichtbar natürlich auch sind auf dem Dach des deutschen Pavillons. Wir haben Videoarbeiten von ihm auch in dem Pavillon im Film integriert und auch einzeln. Wir haben den bekannten Künstler Julian Rosefeld mit einem Satelliten, den wir in der Stadt Venedig zeigen, auch mit zwei Filmen In the Land of Broad und Penumbra. Und wir haben das Künstlerduo Christian Neumeier und Hildegard Rasthofer mit einer Skulptur, die Stress zeigt und die auch diesen Stressraum aufheizt, die einen städtischen Platz zeigen wird. Und das ist eben die Idee, dass Kunst also tatsächlich transportieren kann, was viele Menschen sonst nicht verstehen würden. Also das ist genau dieser Gedanke, alle Sinne anzusprechen und die Emotionen anzusprechen, um den Verstand dann anzukurbeln.
Ist nicht ganz einfach, Klima zu zeigen. Da ist die Kunst für uns auch ein guter Transport von Themen wie jetzt zum Beispiel Wind auf dem Dach. Wir spüren alle, wenn in Venedig der Wind geht im Sommer. Es ist eine Wahnsinnserleichterung. Wir sehen das aber nicht. Und am Deutschen Pavillon wird man das sehen, warum ich mich in Venedig jetzt in Giardini gerade wohler fühle oder weniger wohl. Oder auch eine warme, aufgeheizte Fläche, die kann ich natürlich kulissenhaft bauen, die kann ich aber vielleicht über Kunst viel besser transformieren und transportieren. Und das ist so der Hintergrund, das zu zeigen, bis hin eben auch in den Eingang hinein, die Kunst als Warnung aufzunehmen, auch über eine Installation von Christoph Brech. Wer in Bayern ist, der kennt Zammläuten. Und in dem Sinne haben wir ihn an den Eingang auch nochmal gestellt.
Ihr wart jetzt sehr oft quasi beim Beispiel des Baumes. Eine natürliche Verschattung, eine natürliche Lösung. Sind auch Technologien denkbar? Also wir sind ja als Gesellschaft gewohnt und als Architekten, dass wir quasi für Probleme entwickeln wir in der Regel technische Lösungen, die dann auch schnell gehen und wo wir nicht 30 Jahre warten müssen. Spielt sowas bei euch auch eine Rolle oder bleibt ihr euch diesem Low-Tech-Ansatz treu?
Naja, also wir können Wind natürlich auch künstlich erzeugen. Wir kennen das ja vielleicht aus Master City, wo die Windtürme ja auch transformiert aus der alten arabischen Städtebau- und Architektursprache transformiert wurden und wieder eingesetzt wurden. Es geht um Ventilation, es geht um Verschattung. Wir können auch große Dächer über Städte spannen. Auch solche Beispiele gibt es. Oder Segel. Wir können Wasser sprühen, auch das ist sicherlich eine Technologie. Wir sehen aber auch, dass die Systeme natürlich sehr fragil werden. Also wenn wir uns das anschauen, wie viel Magnetdüsen wir brauchen, um Grünfassaden zu bewässern, wenn sie nicht bodengebunden sind zum Beispiel. Also da kommen dann auch wieder ein gewisses Risiko mit rein, ob es funktioniert. Das Risiko haben wir natürlich bei einem Baum auch. Aber man darf das auch nicht unterschätzen, wie viel Technologie auch ein Baum mittlerweile mit sich bringt in seinem Bewässerungssystem. Also da gibt es in jeder Stadt sogar unterschiedliche Bewässerungssysteme. Auch das haben wir gelernt jetzt in der Vorbereitung nochmal intensiver. Eine Stadt München gibt einem Baum viel mehr Raum in der Stadt unterirdisch und hat deswegen keine Warnsignale und auch nicht diese Wassersäcke, die in der Stadt im Sommer verteilt werden. Also da sind ganz unterschiedliche Systeme auch hinter diesen einfachen, das ist ja oft genauso auch in der Gebäudetechnik, das hinter einer einfachen Haustechnik ein sehr kluges Steuerungskonzept steckt. Und das werden wir auch in der Stadt benötigen. Auch nicht immer, es gibt ja auch diese Beispiele dieser wassersprühenden Kränze auf Stadtplätzen oder auch der Springbrunnen. Es wird aber auch Klimata geben in unseren Breiten. Wir sehen, dass die absoluten Feuchten steigen. Da wird das keine Erleichterung, sondern eben da wird das ein Problem werden, wenn die Luft noch feuchter wird. Dann muss es natürlich genauso auch nicht da sein. Also das ist eben auch das, was Nicola eben meinte mit dieser Steuerung und mit diesen Daten, die wir brauchen, um eben das auch zu vernetzen in Zukunft.
Die Frage haben wir uns aber natürlich auch gestellt. Also welche Maßnahmen und wie viele Maßnahmen stellen wir dar? Deshalb haben wir in dem De-Stress-Raum, den es ja auch gibt, wir haben den Stressbereich und den De-Stress-Bereich und in dem kleineren De-Stress-Bereich haben wir mittels sehr, sehr großer Temperaturkurven, die durch den ganzen Raum sich ziehen, eben die verschiedenen Maßnahmen, die verschiedenen Prinzipien, die man anwenden kann, um eine Stadt zu kühlen, dargestellt. Und man sieht eben an den Kurven jeweils, was diese Maßnahmen jeweils bringen und dann natürlich, wie es ausschaut, wenn man die Maßnahmen kombiniert. Und um das eben ganz, ganz einfach auch darzustellen, dass man mal wirklich sieht, was ist wichtig, was ist notwendig. Und da sind, glaube ich, ein paar ganz überraschende Erkenntnisse auch abzulesen.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten ziemlich viel über Klimawandel gesprochen. Um nicht zu sagen zu viel, aber gleichzeitig viel zu wenig gehandelt. Das Ergebnis der aktuellen Bundestagswahl in Deutschland, die Ereignisse in Amerika und der restlichen Welt lassen nichts Gutes erahnen. Was können wir tun? Wie gehen wir damit um?
Ja, das ist eine sehr, sehr ernsthafte Frage, die uns auch tatsächlich sehr bedrückt, wenn wir sehen, wie sich die Politikerinnen und Politiker weltweit in eine Richtung bewegen, die für unser Klima sicherlich nicht gut ist. Deshalb auch tatsächlich unser sehr, sehr ernsthafter Ansatz, der nun natürlich auch, das muss man einfach ganz klar zugeben, eine sehr ausgewählte Bevölkerungsgruppe zunächst mal erreicht auf dem Biennale-Gelände. Und wir glauben eben, tatsächlich, also bottom-up ist eine schöne Sache, aber man braucht, um wirklich was zu verändern, schon auch die gesetzlichen Vorgaben, die Möglichkeiten. Das muss auch vom Governance-Konzept einfach da sein. Wir können nicht nur darauf hoffen, dass so kleine Initiativen und mal eine Ausstellung und gut gemeinte Planung und wenige gute Bauherren wirklich was verändern können. Also da braucht es wirklich ganz, ganz deutliche Vorgaben. Es braucht auch ein ganz deutliches Umdenken in der Bauindustrie. Das Ganze hat natürlich auch wirklich mit der Wirtschaft zu tun. Das ist uns völlig klar. Und manchmal habe ich persönlich tatsächlich Angst, dass solche Beiträge so ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Man stellt dann schöne Projekte vor und eigentlich, wenn man weltweit schaut, dann geht es bedauerlicherweise in die falsche Richtung. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen trotzdem jeden Kämpfer sozusagen mitnehmen und müssen einfach tun, was wir in unserem Rahmen tun können. Und das wollen wir auch mitgeben, dass das jeder tun soll und muss.
Irgendwie hat man das Gefühl, keiner redet aktuell mehr über das Klima. Im ganzen Wahlkampf hat das Klima und die ganzen Energiefragen eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und das kann eigentlich nicht sein. Das ist so völlig untypisch zu dem, was unsere Alltage natürlich bestimmt. Das ist auch nicht das, was ich in der Hochschule und in der Uni eben diskutiere, was auch die Jugendlichen, die Studierenden bewegt. Das ist das Klima und das ist auch gut so. Und von daher bin ich schon der Meinung, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollten. Ich denke schon, dass die Politik einen wichtigen Rahmen spielt und dass wir auch der Politik sehr gut zuhören müssen und auch reagieren sollten. Allerdings denke ich auch, dass mit der eigenen Haltung sehr viel verbunden ist und dass die eigene Haltung wesentlich auch dafür ist, wie man mit sich und seinem Umfeld umgeht. Und da habe ich große Hoffnung, eben auch in den Blick in die Universität hinein, in die Diskussionen hinein, dass ein anderes Bewusstsein mittlerweile herangewachsen ist und dass wir da gar nicht drum rumkommen, über Lösungen zu besprechen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Riesenwirtschaftsfaktor, das Bauen, und das dürfen wir nicht unterschätzen.
Das Kuriose ist ja, dass eben im Augenblick Klima und Wirtschaft gegeneinander ausgespielt werden und im Moment natürlich die Wirtschaftskrise als prioritär behandelt wird. Aber das ist im Grunde genommen völlig unverständlich. Also wenn man auf den jährlichen Risikoindex des Weltwirtschaftsforums schaut, der gerade erst anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels erschienen war, dann sind die 10 größten Gefahren für die Stabilität der Weltwirtschaft folgendermaßen gelistet. Da ist die erste das Extremwetter als größte Gefahr für die Stabilität der Weltwirtschaft. Das zweite ist der Verlust der Artenvielfalt. Das dritte das Kollabieren des Ökosystems. Und das vierte Ressourcenknappheit. Also alle vier größten Gefahren für die Weltwirtschaft sind alle Folgen des Klimawandels. Da kann man nicht wirklich gut sagen, dass im Augenblick die Wirtschaft wichtiger ist als das Klima.
Wir haben jetzt schon mehrere Problemfelder vielleicht benannt. Also es ist erstmal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist Politik, die reagieren muss. Es ist auch Wirtschaft, die sich vielleicht ändern muss. Und es ist ganz vordringlich natürlich auch Bauwirtschaft, die anders funktionieren muss. Jetzt ist Jung wiederum ein Unternehmen aus der Bauwirtschaft und wir sind aber auch wirklich daran interessiert, quasi diesen Wandel mitzugehen und mitzugestalten. Unser Ansatz ist vielleicht, über so eine intelligente Gebäudeautomation Steuerung zu übernehmen, ist jetzt vielleicht nicht der Low-Tech-Ansatz, den ihr verfolgt. Was würdet ihr uns raten?
Gebäudesteuerung kann sehr Low-Tech sein und Gebäudesteuerung kann sehr High-Tech sein. Das ist gar nicht so ein großer Widerspruch. Natürlich, wenn ich etwas steuern will, dann muss ich es erstmal eingebaut haben. Wir sagen ja auch immer, Low-Tech ist nicht No-Tech. Es geht ja eher darum zu sagen, was sind wirklich robuste Systeme und wie kann ich vielleicht mit einem guten System sehr viele auftretende Ereignisse gut bedienen und abdecken. Aber wie kann ich eben vermeiden, dass ich für jeden Eventualfall in meinem Gebäude, sei es haustechnisch oder steuerungstechnisch, eine Komponente habe, die sich oft dann gegeneinander auch ausspielen. Also da ist ja auch dann so die Frage des robusten Betriebs wesentlich, weil wenn wir den nicht haben, und da gibt es ja genug Studien zu, dann kommen wir zu diesem vielbesagten Performance Gap und das kann ja niemandem helfen, wenn wir viel einbauen und tolle Systeme haben, die dann aber die Ziele verfehlen. Das führt ja auch zu einer großen Frustration unserer Gesellschaft und ich glaube, das haben wir auch an vielen Orten jetzt schon in der Klimapolitik oder in der Energieeffizienzpolitik auch lesen können und auch hören können. Also von daher sehe ich so, dass wir diese Chancen, die wir in der Technologieentwicklung haben, absolut nutzen sollten. Und bei Jung ist das für mich zwei Themen, die das zu dem erfolgreichen Unternehmen über so viele Jahrzehnte macht. Das ist zum einen, und das finde ich fast wesentlicher, ist diese Haltung zur Qualität. Ich bin gerade in eine sehr alte Wohnung eingezogen, wo diese alten Kippschalter von Jung noch drin sind. Und ich freue mich jedes Mal, weil die so toll funktionieren. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist jetzt für die wirtschaftlich nicht so toll, dass du das so lobst, dass du nach 40 Jahren den Kippschalter so gerne magst. Kann sein, ja. Aber wenn man das sieht und dann trotzdem mit der Zeit geht und Produkte qualitätvoll weiterentwickelt, dann ist es für mich wirklich zukunftsweisender als diese schnelllebige Technologiemarkt, den wir auf anderer Seite haben. Deswegen lieber meine Meinung in allen technischen Bereichen, robuste, gute Systeme, die lange halten und dafür aber auch eine gewisse Wertsteigerung bringen und nicht dieses Schnelllebige, das dann auch oft zu größeren Katastrophen führt. Ich habe das einmal erlebt in einem sehr großen, sehr renommierten Bürogebäude in Deutschland. An dem Tag, als wir kamen, wurden diese ganzen Screens an allen Türen ausgewechselt, weil drei Screens kaputt waren und diese Firma gab es nicht mehr. Und dann mussten hunderte von diesen Screens weggeworfen werden, weil die dahinterliegende Intelligenz nicht mehr vorhanden ist und nicht mehr gewartet werden kann und weil es auch keine Austauschprodukte gibt. Von daher ist für mich das Nachhaltigste immer, eine gute Firmenpolitik zu machen, die lange da ist, dass lange die Systeme weiterentwickelt werden und auch eine Reparaturfähigkeit sowohl in den Gebäuden als auch in den Städten vorhanden ist. Das schätze ich persönlich, habe ja auch Jung eingebaut am Institut mit großer Überzeugung, würde ich auch wieder tun und freue mich immer, dass die Studierenden das auch verstehen, wenn sie den Lichtschalter und die ganze Technik bedienen, die wir auch haben.
Qualität, Robustheit, Reparierfähigkeit. Das nehmen wir direkt so mit.
Das sind eigentlich wirklich die drei ganz wichtigen Schlagworte, die es braucht. Und das ist im Übrigen ja auch was, was wir uns im Ausstellungskonzept sehr zu Herzen genommen haben. Denn wenn man Ausstellungen macht, ich mache das seit 30 Jahren, dann produziert man auch eine ganze Menge Müll. Das weiß man auch. Und das ist auch im Messebau natürlich so. Und das war uns von Anfang an jetzt auch für diesen Pavillon sehr, sehr wichtig, dass alle Materialien, die wir nach Venedig bringen, eine ganz definierte Nachnutzung haben, beziehungsweise zum Teil auch nur gemietet sind, aber auf jeden Fall, wenn wir sie kaufen, wenn wir sie bauen, in eine Nachnutzung gehen, dass sie entweder recycelt werden können oder aber überhaupt übernommen werden können. Also wir haben zum Beispiel Heizmatten, die werden in Zukunft die Architekturgalerie München heizen. Wir haben Solar Panels auf dem Dach und diese werden auf dem Dach bleiben können. Also wir schaffen das in dem Jahr tatsächlich, dass die nicht von dem Denkmalpflegeamt, was eigentlich immer dagegen gesprochen hat, weshalb Solarenergie den deutschen Pavillon heizen dürfte, dass die dort bleiben können, was natürlich total schön ist, dass wir sozusagen diesen deutschen Pavillon damit nachhaltig gemacht haben. Wir haben Stoffe gewählt, die wiederverwendet werden können. Die Bäume, die wir haben, gehen auch an die Baumschule zurück. Also das sind alles solche Dinge, die uns da sehr, sehr wichtig waren.
Und überhaupt erstmal zu sagen, wie kriegen wir diesen Pavillon, der dann, wenn er vor einem steht, gar nicht mehr so klein ist? Wie kriegen wir ihn gut bespielt mit möglichst wenig Eingriff? Man muss es ja auch sagen, der Rückbau und die Wiederherstellung des Pavillons nach der letzten Biennale, das dauert eine ganze Zeit, dass dann so ein Gebäude auch wieder für die nächste Ausstellung fit ist und bereitsteht. Und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Deswegen ging es bis zum Schluss immer wieder doch eine Schalung zu machen. Und Carlo Ratti hat ja auch ganz klar und deutlich uns als Kuratoren den Auftrag gegeben, mit guten, ressourcenschonenden Materialien zu arbeiten, keine ressourcenintensiven zu nehmen. Ich denke, das ist auch gerade im deutschen Pavillon in der Folge von Open for Maintenance sicherlich auch in unserem Bewusstsein absolut drin. Oder auch Use, Reuse, Recycling, auch das sind ja Themen, die wir im deutschen Pavillon gesehen haben und die wir auch nicht konterkarieren möchten. Deswegen. Und natürlich das Besondere für jemanden, der das noch nicht so gemacht hat, eine Ausstellung in Venedig, ist sicherlich die Frage des Transports. Also die Dinge alle in die Giardini zu bekommen, ist zum einen wahnsinniger Logistikaufwand, zum anderen ist es aber natürlich auch die Frage, wie kommt es dahin und wie oft muss ein Schiff fahren und wie wird dieses Schiff betrieben? Das sind alles sehr wesentliche Fragen, die uns umgetrieben haben.
Der Stresstest zeigt deutlich, dass die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Architektur und Landschaftsarchitektur gemeinsam Strategien für die Stadt der Zukunft entwickeln müssen. Ihr habt beide die Bauindustrie mehrfach erwähnt. Welche Verantwortung tragen Unternehmen wie Jung, um nachhaltige Lösungen nicht nur technisch zu ermöglichen, sondern eben auch aktiv in der Branche voranzutreiben?
Ich glaube, der Schlüssel liegt in der wirklichen Zusammenarbeit innerhalb der Bauindustrie, dass ihr nicht nur vor Eierunternehmen denkt, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zweigen der Bauindustrie euch aktiv austauscht und aktiv nach gemeinsamen guten Lösungen sucht. Weil sonst ist es, denke ich, als ein Einzelunternehmen schwierig zu schaffen.
Ja, und natürlich ist es schon so, dass wir in den Unternehmen, und ich kenne das ja aus dem eigenen Unternehmen auch, die Frage von Anreizen auch in der Belegschaft, das ist sicherlich auch wichtig, dass überhaupt die Bauindustrie Verantwortung übernimmt. Zum Beispiel Patenschaften von Bäumen übernimmt. Also natürlich habt ihr sehr gute Produkte, das ist klar, und die sollen auch bitte so gut bleiben. Aber jetzt so wirklich Verantwortung zu übernehmen, wie kann jeder mitmachen, an dem, wo wir uns aufhalten, den öffentlichen Raum besser zu machen?
Wir haben im Sauerland einen Wald wieder aufgeforstet.
Zum Beispiel. Das sind wirklich Themen, finde ich. Oder eben so im Kleinen geht es schon los. Jetzt in Schalksmühle vielleicht manchmal ein bisschen schwierig mit Jobbike, aber ihr sitzt ja auch nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Also, dass man sowas auch aktiv fördert, den Mitarbeitenden gegenüber die Möglichkeiten gibt. Das sind so Themen, muss ich ehrlicherweise sagen, die denkt man immer, das ist so selbstverständlich oder lapidar. Aber in Summe, wenn die gesamte Branche so denkt, dann können wir alle zusammen viel bewegen im Bauen. Und wenn ein grundsätzliches anderes Mindset, dieses Umdenken, über Qualitäten zu sprechen, über Priorisierung zu sprechen, was wirklich wichtig ist jetzt in Zukunft, das denke ich. Und ihr seid natürlich auch sehr wirksam grundsätzlich unterwegs. Auch wenn jetzt das Produkt selber nicht nur den Außenraum bespielt, ist es trotzdem ganz wesentlich, dass wir über diese Themen ganz gezielt sprechen und Klarheit schaffen.
Und was noch wichtig ist, und das tut ihr ja auch schon, die jungen Menschen ansprechen, also an die Universitäten gehen, auch eben wirklich Kinder mitnehmen, Jugendliche mitnehmen, dass da schon gleich das richtige Bewusstsein da ist. Und natürlich also ganz extrem bei den jungen Planerinnen und Planern, sowohl in der Landschaftsarchitektur als auch in der Architektur, in der Stadtplanung, da das Bewusstsein mitzunehmen und die auch mit dem richtigen Mindset zu versorgen.
Und dann ist es natürlich ein deutsches Unternehmen, das sehr weltweit sehr aktiv ist. Und ich denke, dass aus Deutschland heraus auch sowas ins Ausland zu transportieren, was uns bewegt, weil es sind sicherlich in allen Ländern, in denen ihr seid, nicht überall auch diese Themen schon so da. Mich hat es aber sehr bewegt, muss ich sagen. Wir haben es ja eben schon mal kurz angesprochen. Carlo Ratti kam mit dem übergeordneten Biennale-Thema später als wir. Und wir wissen auch erst seit ein paar Wochen, was die anderen Pavillons machen und was im Arsenale stattfindet und was die anderen Länder auch ausstellen, die auch kein Pavillon jetzt bespielen. Und dass doch sehr viele Länder sich für diese Themen schon weit bevor das übergeordnete Thema da war, entschieden haben. Das fand ich ganz faszinierend. Das ist ein bisschen so, wie wenn man eine Entwurfsaufgabe an der Uni rausgibt. Und jeder hat eine andere Antwort drauf, aber alle haben das grundlegend gleiche Thema. Und das fand ich wirklich auch beruhigend zu sehen, dass doch so viele Länder, Länderpavillons gleiche, ähnliche Themen aufkommen lassen, auch sagen, wir entfernen uns von dem Systemgrenzegebäude in der Diskussion und wir nehmen die Landschaft mit rein. Ich glaube, das ist ganz wichtig und die Freiraumplanung und den öffentlichen Raum. Ich meine, am Ende vom Tag gehört der öffentliche Raum uns allen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir manchmal vergessen. Das ist nicht der Rest von dem, was aus irgendwelchen Fassaden übrig bleibt, die wir drumherum bauen als Projekte, sondern der öffentliche Raum ist der Raum, der uns als Stadtgesellschaft zur Verfügung steht. Deswegen ist auch der Fokus in der Ausstellung auf den 2 Metern. Es geht nicht um das große Makroklima der Stadt, sondern es geht uns wirklich um das, was wir spüren, das, was die Habitate betrifft von Tieren, aber auch eben um die Frage, wie fühlt sich der Raum, der allen gehört, am Ende an? Und das hat wiederum für mich ganz wesentliche Auswirkungen darauf, wie viel Quadratmeter pro Kopf haben wir eigentlich in einer Stadt. Wenn ich in meiner Dachgeschosswohnung im Sommer keine Erleichterung mehr spüre, dann muss ich mich in den Stadtraum bewegen. Also dient er mir auch als Erholungsort. Und das sollten wir viel, viel ernster nehmen, als es aktuell, glaube ich, genommen wird.
Also deshalb ist die Hoffnung auch da. Es hat sich wirklich viel verändert. Also wenn ich an Architekturausstellungen in den 90er Jahren denke oder um die 2000-Wende, da wurden halt ikonische Bauwerke dargestellt. So jeder zeigt irgendwie das Best of, was er gerade zu bieten hat. Und da ist schon also tatsächlich ein ganz klarer Wandel spürbar. Also dass tatsächlich die Verantwortung und das Denken um den öffentlichen Raum, um das Allgemeine, um das Klima viel, viel mehr im Vordergrund steht, als jetzt ein Star-Architekturbüro darzustellen oder darzustellen, so was kann Deutschland jetzt? Also wir sind gar nicht so sehr ein deutscher Pavillon, sondern wir begreifen uns eigentlich als internationaler Pavillon mit dem, was wir tun. Weil das ist ein internationales Thema, es ist nicht nur ein deutsches Thema. Wir sehen, dass das auch nicht nur von uns so aufgefasst wird. Und das macht uns sehr hoffnungsfroh und glücklich.
Zum Abschluss unseres Podcasts gibt es immer noch so eine kleine persönliche Frage. Und weil wir schon mal in Venedig sind, 2 Geheimtipps von euch beiden für die Besuch in der Stadt. Das Restaurant, wo man hingehen sollte, die Bar, in der man abends noch den Absacker nehmen sollte.
Ich sitze am allerliebsten tatsächlich im Stadtraum von Venedig. Es gibt viele schöne Restaurants in Venedig. Da wollen wir jetzt gar keine Schleichwerbung machen. Es gibt auch viele gute Bars. Aber ich finde es tatsächlich am allerschönsten, durch den Stadtraum zu laufen oder mich irgendwo mit einem Glas oder mit einer Flasche, die gekauft ist, irgendwo hinzusetzen und die Füße irgendwie nicht in den Kanal vielleicht baumeln zu lassen, aber kurz davor und wirklich das Klima in der Stadt zu spüren. Das finde ich fast schöner, als jetzt irgendwo einen Restaurant-Tipp zu haben. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist tatsächlich auf die Nachbarinseln zu fahren. Zum Beispiel ist San Erasmo eine fantastische Insel, wo die ganzen Artischocken und Zucchini angepflanzt werden, die man in den leckeren Restaurants in Venedig essen kann. Und da auch ein bisschen die Lagune zu erkunden, das ist ganz, ganz spannend.
Also ich mag die klassischen einschlägigen Restaurants schon gerne in Venedig. Ich sag das gehört für mich immer dazu, mal Abstecher ins La Madonna oder so zu machen. Das ist so, das gehört schon irgendwo dazu. Und das andere ist für mich im jüdischen Viertel der runde Platz, der mich immer wieder fasziniert, oder sich auch so in die Bereiche zu geben, Richtung Universitätsviertel oder eben in das jüdische Viertel, etwas ab von diesen Strukturen, aber ich finde Venedig einfach überall, gerade im Sommer, wirklich schön. Und einen stadtklimatischen Spaziergang kann man sehr gut in Venedig machen und sehr viel dabei lernen. Deswegen bin ich auch eher für das Gehen von Traditionsort zu Traditionsort und zwischendrin immer wieder Pausen einlegen.
Warum sollten wir unbedingt die Biennale besuchen kommen?
Ach, ich denke, es ist immer wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Architekturbiennale heißt auch, bisschen Zeit mitbringen, nochmal den Kopf frei zu haben, vielleicht vom Alltag. Und das versuchen wir in unserer Ausstellung und das versuchen bestimmt alle anderen Teams auch, den Blick zu weiten und nochmal von diesem Alltagsthemen abzulenken. Und das ist immer eine Reise nach Venedig wert.
Das ist einfach ein ganz, ganz großes Fest, die Biennale. Das muss man schon mal sagen. Da sind 66 Nationen, die das präsentieren, konzentriert auf die beiden Orte Giardini und Arsenale, natürlich auch in einigen Ablegern in der Stadt, die das zeigen, was ihnen im Augenblick am wichtigsten ist. Das ist weltweit einzigartig. Das ist so großartig. Und dann eben noch zu den Eröffnungsveranstaltungen die ganzen Kolleginnen und Kollegen weltweit zu treffen. Das ist einfach fantastisch.
An dieser Stelle ganz lieben Dank für die spannenden Einblicke, für das schöne Schlusswort. Wir von unserer Seite wünschen euch ganz viel Erfolg und natürlich eine fantastische Zeit in Venedig. Ihr habt jetzt nochmal 6 Monate Zeit, die Biennale zu genießen, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen. Wir sind sehr gespannt und möchten natürlich alle ZuhörerInnen einladen, nach Venedig zu kommen. Schaut es euch an. Vielen Dank für eure Zeit, eure Offenheit, die inspirierenden Worte, die ihr uns mitgegeben habt. Wir sagen Danke. Bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.